Hallo und herzlich willkommen zum Podcast aus der Betriebspolitik beim Vorstand der IG Metall. Mein Name ist Holger Rösser und heute möchte ich mich über die Idee, das Betriebsverfassungsgesetz zu überarbeiten, unterhalten. Mein heutiger Gast, den ich mir dazu eingeladen habe, beschäftigt sich schon lange mit dem Arbeitsrecht und auch dem Betriebsverfassungsgesetz. Er war Leiter der Betriebspolitik bei der IG Metall, er war Leiter des Hugo-Sinzheimer-Instituts, er ist Mitherausgeber eines Kommentars zum Betriebsverfassungsgesetz und er hat die Arbeitsgruppe geleitet, die den Vorschlag für eine überarbeitete Betriebsverfassung ausgearbeitet hat. Bei mir hier im Studio sitzt Dr. Thomas Klebe. Hallo, herzlich willkommen, schön, dass du da
Hallo.
Bist.
Hallo, gerne.
Thomas, wir haben jetzt diese Überarbeitung gemacht oder ihr habt so eine Überarbeitung gemacht des Betriebsverfassungsgesetzes. Warum war das denn überhaupt notwendig?
Also die letzte substanzielle Veränderung war 1972.
Also vor meinem Geburtstag sogar.
Offenbar, ja. 1972, und wenn man sich die Welt 1972 anguckt, ich glaube, dann sind die Unterschiede schnell klar. Computer hatten damals noch einen Raum für sich alleine, also einen Riesenraum sogar. Miniaturisierung gab es nicht von Computern. Wenn man gesagt hätte, das Internet, hätte dein Gesprächspartner gesagt, Inter was? Ja. Die ganze Digitalisierung, die Transformation, die Erhaltung der Umwelt als brisantes Thema, auch die Globalisierung und über die Digitalisierung auch die Flüchtigkeit von Unternehmensstrukturen. Also es hat sich unglaublich viel geändert und deswegen war es eigentlich nötig, sich das mal anzugucken. Sind die Rechte, die Betriebsräte haben, für die Gestaltung noch ausreichend? Mhm. Was muss man ändern? Und das haben wir da mit der Arbeitsgruppe gemacht, die ich geleitet habe für den DGB.
Ja. Und man kann das ja aufschlüsseln, ihr habt es so aufgeschlüsselt in 6 verschiedene Bereiche, so in etwa. Kannst du das nochmal kurz konkretisieren?
Ja, nochmal, vielleicht nochmal was zum Ausgangspunkt.
Oder
also,
so.
Ja. Ich fand es recht gut, es gab 1970 eine Mitbestimmungskommission, die hat der damalige Professor Biedenkopf, der später dann Generalsekretär der CDU wurde und Ministerpräsident in Sachsen, geleitet. Und die haben etwas zum Menschenbild des Grundgesetzes auch gesagt, zur Intention auch von Mitbestimmung. Mhm. Sie haben nämlich gesagt, es ist ganz anders als in Modern Times mit Charlie Chaplin, dass jemand in einem Räderwerk ist, sondern überall, wo Fragen entschieden werden, die Menschen betreffen, das Arbeitsleben betreffen, sollen sie mitreden können, entweder unmittelbar oder über eine Vertretung. Und es soll nicht so sein, wie Henry Ford das mal gesagt hat, dass die Arbeiter ihre Seele in der Garderobe abgeben sollen.
Aber das klingt ja schön.
Genau, das ist die Intention, das zu überprüfen, zu gucken, ob dieses Menschenbild noch eine Widerspiegelung findet oder ob die Mitbestimmung eben an der Stelle nicht mehr reicht.
Mhm.
Ja, zu den einzelnen Themen. Das erste Thema war, was wir uns vorgenommen hatten, zu gucken, wie kann man Betriebsräte stärken. Man muss einfach feststellen, nur 9% der Betriebe haben einen Betriebsrat. Obwohl im Gesetz steht, in Paragraph 1 werden Betriebsräte gewählt.
Mhm. Ab fünf Beschäftigte
und 3 Wahlberechtigte. Mhm. Aber es ist eben keine Verpflichtung. Das kann man so oder so sehen. Man kann es so sehen, dass die Menschen sich selbst engagieren sollen, dass sie selbst einen Bedarf haben und dass von daher nicht zum Beispiel eine Gewerkschaft auftreten muss, um sie glücklich zu machen, wenn sie es gar nicht wollen. Gut, oder vielmehr schlecht. 9% der Betriebe haben einen Betriebsrat und auch bei den Beschäftigten sind es im Westen nur 39%, die von einem Betriebsrat vertreten werden und im Osten 34%. Erster Punkt, also wie können wir mehr Betriebsräte kriegen? Mhm. Zweiter Punkt, wie können wir die Handlungsbedingungen für Betriebsräte anpassen? Und dritter Punkt, wie können wir die Durchsetzungsmöglichkeiten für Betriebsräte stärken? Das ist sozusagen der erste Punkt, der Rahmen.
Danke.
Und ein zweiter Fakt ist, das hat die Böckler-Stiftung untersucht, jede 6. Neuwahl eines Betriebsrats wird behindert. Und Behinderung von Betriebsratswahlen bedeutet für die Initiatoren, dass im Grunde ihre Existenz in Frage gestellt wird. Also wenn behindert wird, dann ist das gewöhnlich ein recht brutales Vorgehen der Arbeitgeber. Das heißt also, die Leute, die ins Auge fassen und eine Betriebsratswahl durchzuführen in ihrem Betrieb und die Vorbereitung treffen, müssen einfach besser geschützt werden,
und
die
das
Vorfeldinitiatoren.
Ist, und wie kann das dann geschehen?
Also man muss sie gegen diese Kündigung schützen. Und im Augenblick ist es so, dass sie geschützt sind gegen fristgemäße Kündigung, aber nicht gegen außerordentliche Kündigung. Und ein Arbeitgeber, der eine Betriebsratswahl behindern will, der wird nicht fristgemäß kündigen. Ja, der schmeißt raus.
Ja.
Und das heißt, wir brauchen dringend einen Schutz vor außerordentlichen Kündigungen. Und das muss so geschehen, wie bei Betriebsräten auch, dass man eine Zustimmung des Arbeitsgerichts braucht. Der zweite Punkt, es gibt zum Teil unglaubliche Einflussnahmen von Arbeitgebern auf die Wahlen. Zum Beispiel, dass sie behaupten, wer diese Betriebsratsvorsitzende, das war ein Verfahren, was beim Bundesarbeitsgericht war, also was ich nicht erfunden habe, wer diese Frau wählt, der begeht Verrat am Unternehmen.
Das hat er so gesagt.
Das hat der über leitende Angestellte so in eine Versammlung reingebracht. Oder er hat sagen lassen, dieser Betriebsrat behindert das Unternehmen und die Arbeitsplätze sind kurzfristig in Gefahr. Und solche Einmischungen muss man ausschließen. Und deswegen haben wir in den Paragraphen 20 reingeschrieben, der Arbeitgeber hat sich neutral zu verhalten und nicht mitzumischen in der Betriebsratswahl. Dann haben wir vorgesehen, dass es bessere Rechte für den Gesamtbetriebsrat und den Konzernbetriebsrat gibt, wenn noch kein Betriebsrat gewählt ist, dass sie also zweimal im Jahr eine Betriebsversammlung durchführen können in dem Betrieb, wo es keinen Betriebsrat gibt.
Also wenn ich dann Gesamtbetriebsrat habe, dann können die sagen, wir machen jetzt in diesem Laden eine Betriebsversammlung und dann was?
Und dann können die Beschäftigten aufklären und motivieren, wie ich hoffe, dass sie eben einen Betriebsrat wählen. Und über die Anwesenheit der Mitglieder des Gesamtbetriebsrats und Konzernbetriebsrats kriegt, glaube ich, der Einzelne, der das ins Auge fasst, oder die Einzelne doch eine andere Sicherheit und eine andere Gewissheit. Dann wollen wir, dass der Wahlvorstand leichter eingesetzt werden kann. Wir wollen, dass die Behinderung der Betriebsratswahlen ein Offizialdelikt wird.
Was heißt das genau, ein Offizialdelikt?
Im Augenblick ist es so, wenn die Betriebsratswahl behindert wird, dann muss ein Antrag gestellt werden bei der Staatsanwaltschaft, dass sie das verfolgt. Wenn es ein Offizialdelikt ist, braucht man keinen Antrag.
Also das heißt, wenn die das erfahren aus irgendwelchen Gründen, dann muss die Staatsanwaltschaft direkt ermitteln und muss nicht warten, bis jemand kommt und das anzeigt.
Dann. Ja, exakt.
Okay.
Und dann haben wir uns noch vorgestellt, dass es gibt ja nun viele Befristungen, dass man auch bei Betriebsratsmitgliedern, dass man die entsprechend schützt, dass sie, wenn sie im Betriebsrat sind, die Befristung nicht auslaufen kann. Das ist so wie bei Jugendvertretern.
78, ja, genau.
Du sprichst aus eigener Erfahrung.
Genau, ja. Genau,
gut,
das kenne ich.
Bei den Arbeitsgrundlagen, das ist der zweite wichtige Punkt, gerade auch vor dem Hintergrund, wenn man über Erweiterung der Mitbestimmung redet, dass man den Kolleginnen und Kollegen in Betriebsräten wirklich auch die Möglichkeit gibt, arbeiten zu können. Und das bedeutet, dass wir unbedingt erleichtern müssen, dass die Betriebsräte Sachverständige einschalten können. Die Fragen werden immer komplexer, immer wirklich schwieriger. Ja. Dass sie sachkundige Beschäftigte, also Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, leichter einbeziehen können. Und wir wollen die Freistellungen deutlich erweitern.
Was heißt das, also die Freistellung erweitern?
Also wir wollen runtergehen, dass es die erste Freistellung ab 100 gibt.
Und also ab jetzt ist es ab 200, 200, ne?
Und dass gleichzeitig eine Teilfreistellung möglich ist für kleinere Betriebe. Denn es ist einfach unzumutbar, wenn jemand Betriebsratsmitglied ist, sich abmeldet, sagen die Kollegen, ja, wir verstehen schon, dass du jetzt diese Arbeit machst, aber
man zieht ja schon seinen Groll auf sich. Ja.
Wir müssen das dann doch für dich mitarbeiten. Oder der Chef sagt, musst du jetzt wirklich schon wieder als für den Betriebsrat arbeiten? Um das sozusagen aus der Debatte zu ziehen und die Leute dort zu entlasten, ist es wichtig, dass sie da auch ein verbrieftes Recht kriegen. Und wahrscheinlich, wir haben einen Blog von Arbeit und Recht von der Fachzeitung zur Betriebsverfassung, für den ich nachher nochmal einen Werbeblock vielleicht machen kann.
Wir werden es auf jeden Fall auch noch unten
runterschreiben. Ja, mach das schon. Super,
was
super, super. Dann
reicht
das völlig aus. Und da spielt das Thema Freistellung eine große Rolle, das Thema Ressourcen. Mhm. Und da denke ich, das ist so einer der Punkte, weil wir, das ist hier ein Entwurf. Mhm. Wir wollen eine Diskussion auslösen und wir wollen nicht sozusagen das in Stein gemeißelt haben, sondern wir sind bereit, das auch dann zu ändern. Das muss also, im DGB dann gemacht werden. Und deswegen bei den Freistellungen, da werden wir wahrscheinlich nochmal nachschärfen müssen. Und vielleicht noch ein Punkt. Die Gründung eines Betriebsrats und die Existenz eines Betriebsrats ist oft der erste Schritt für einen Tarifvertrag. Und wenn man sich über fehlende Tarifbindung beklagt, dann muss man auch sehen, dass Betriebsräte eben als eine wichtige Voraussetzung sind.
Als Keimzelle dafür, dass man das überhaupt mal da ins Handeln reinkommt und sagt so, hier, wenn wir die Betriebsräte ja auch dazu zuständig sind, Tarifverträge zu überwachen, ob die eingehalten werden.
Ja, genau. Und der letzte Punkt bei der Stärkung der Betriebsräte, das ist die Verbesserung der Durchsetzung. Da müssen wir, ich will nicht zu technisch jetzt werden, da müssen wir die Möglichkeiten, mitbestimmungswidriges Verhalten des Arbeitgebers zu unterbinden, stärken. Dass man, wenn der Arbeitgeber, obwohl ein Mitbestimmungsrecht besteht, einseitig Überstunden anordnet zum Beispiel. Da muss der Betriebsrat die Möglichkeit haben, dagegen vorzugehen. Und das kann er mit einem Unterlassungsanspruch. Es ist aber so, wenn der Arbeitgeber das durchgeführt hat, und die Folgen bestehen noch weiter. Also beispielsweise, er hat gegen eine EDV-Vereinbarung verstoßen. Da sind Daten gespeichert worden, die gar nicht gespeichert werden dürfen. Dann kann der Betriebsrat nach jetzigem Status Bundesarbeitsgerichtsrechtsprechung das stoppen. Aber dass die Daten gelöscht werden, die ja immer noch existieren, kann er nicht verlangen. Das soll nur der einzelne Mensch verlangen können. Und da sagen wir nein.
Ja, das ist ja absurd.
Das ist eine Aufforderung zum Rechtsbruch. Ja. Also damit wird der Arbeitgeber ja, kann er ja die Früchte seiner, ich will nicht sagen kriminellen Tat, aber immerhin seiner rechtswidrigen Tat, kann er damit weiter ernten.
Das ist wie wenn ich jetzt eine Bank überfalle und das Geld behalten darf, obwohl es aber gesagt kriegt, du durftest das nicht.
Ja. Aber was ist schon der Überfall einer Bank gegenüber einer Gründung?
Gute alte Brecht.
Recht, ja. Dann haben wir vorgesehen, dass es also ein Verwertungsverbot auch gibt. Bei allen Mitbestimmungsrechten soll ein Initiativrecht bestehen. Und das ist wichtig für neue Entwicklungen wie künstliche Intelligenz zum Beispiel. Wollen wir, dass Mitbestimmungsrechte sich auch auf Verfahrensfragen und auch auf Rahmenvereinbarungen erstrecken können. Also wenn du meinetwegen eine selbstlernende KI hast, dann müsstest du im Sekundentakt mitbestimmen.
Ja, weil die sich ständig weiterentwickelt.
Lernt, ändert und so weiter. Und wer sollte das leisten können?
Das ist eh schon schwer genug zu überblicken.
Es ist jetzt schon schwer genug. Ja. Und die Betriebsparteien sind jetzt schon oft überfordert. Und da kann man eine Verfahrensordnung oder eine Rahmenvereinbarung schaffen, zum Beispiel ein Ampelsystem, also es ist Veränderungen, technischer Art, wenn Bugs ausgeglichen werden oder sowas, das ist grün. Dann gibt es Sachen, über die muss man diskutieren, die sind gelb. Und dann gibt es Sachen, was weiß ich, über People Analytics, die sozialen Beziehungen im Betrieb zu erfassen.
Das geht gar nicht.
Eben. Das sind, glaube ich, so die Kernpunkte für die Stärkung erstmal so der Grundstrukturen der Betriebsräte.
Im zweiten Teil geht es um die immer wichtiger werdenden Themen Transformation und Klimaschutz und welche Rolle Betriebsräte dabei spielen können. Wie konkret steht es da drin?
Also der Ausgangspunkt ist da, dass der Markt oder die Unternehmen es nicht selbst richten werden. Es gibt ja eine Befragung der IG Metall, die recht aktuell ist, die sagt, dass circa bei Betriebsräten, die besagt, dass circa 50% der Unternehmen keine Zukunftsstrategie und keine Weiterbildungsstrategie haben. Also das ist zunächst mal, finde ich, erschreckend.
Das ist es in der Tat, ja.
Wirklich erschreckend. Und das bedeutet, Betriebsräte und Gewerkschaften, also Betriebsräte und IG Metall insbesondere jetzt, wenn man Transformation zum Beispiel in der Automobilindustrie nennt, müssen schieben, müssen aktiv werden können und müssen sozusagen diese Themen, die bei den Unternehmen nicht auf der Tagesordnung stehen, draufsetzen. Sie müssen den Unternehmen auf die Füße treten und dafür sorgen, dass die Beschäftigten eine Zukunft haben. Und dazu haben wir mehrere Ansätze gewählt. Es ist ein Ansatz zunächst mal, dass wir ein generelles Initiativrecht für den Betriebsrat haben wollen bei der Qualifizierung der Beschäftigten.
Das ist momentan nicht der Fall.
Im Augenblick ist es eingeschränkt. Mhm. Im Augenblick ist es so, dass das Initiativrecht des Betriebsrats nur die Anpassungsqualifikation betrifft. Das heißt also, der Arbeitgeber verändert die Jobs und daraus entsteht ein Bedarf. Aber völlig unabhängig kann Qualifizierungsbedarf entstehen. Und da sollen die Betriebsräte eben die Möglichkeit haben, initiativ zu sein und über die Einigungsstelle auch entsprechende Programme durchzusetzen. Bei der Beschäftigungssicherung, das ist ein zweiter Punkt, ist es im Augenblick so, dass der Betriebsrat Maßnahmen vorschlagen kann. Die Maßnahmen sind zu diskutieren und der Arbeitgeber kann sie ablehnen. Mhm. Wenn es dazu kommt, dass es eine Betriebsänderung gibt, also meinetwegen eine Betriebseinschränkung oder sogar eine Stilllegung des Betriebs, dann ist die Maßnahme selbst, der Interessenausgleich, nicht erzwingbar. Sondern der Betriebsrat kann nur über die sozialen Folgen, den Sozialplan, mitreden und den eventuell über eine Einigungsstelle durchsetzen. Wir wollen, dass der Betriebsrat schon von vornherein mitbestimmen kann, dass er schon Maßnahmen zur Beschäftigungssicherung durchsetzen kann.
Also dass es nicht nur ums Abfedern von diesen Folgen geht, also die Frage dann, wie in die Höhe der Abfindung oder ob man in eine Transfergesellschaft kommt, sondern dass das Unternehmen sich auch irgendwie weiterentwickelt, dass es weiter bestehen kann.
Ja, also dass man beispielsweise, das ist der 92a, um wieder einen Paragraphen zu nennen, da sind zum Beispiel Outsourcing-Maßnahmen genannt. Mhm. Da kann der Betriebsrat sich zu äußern und letztlich ist es folgenlos. Aber wenn er da ein Mitbestimmungsrecht hat, dann kann er das Outsourcing vielleicht auch verhindern, um ein Beispiel zu geben. Oder er kann Insourcing anregen. Und da kommt er natürlich stark in den unternehmerischen Bereich, aber das ist gewollt.
Okay, aber würde es auch so weit gehen in die Geschäftsplanentwicklung oder Geschäftsfeldentwicklung?
Also das würde ich mir nicht zutrauen, aber ich würde erstmal die Sachen, die da im 92a genannt werden, wie Outsourcing und sowas nehmen. Und wir wollen den Interessenausgleich verbindlich machen. Das heißt, auch da würde letztlich die Einigungsstelle entscheiden. Mhm. Und dann kann man sich da natürlich fragen, die Einigungsstelle, wird die Einigungsstelle damit zum Unternehmer? Also entscheidet die Einigungsstelle dann, dass in Sindelfingen in Zukunft nur noch Fahrräder gebaut werden und keine Autos mehr. Das ist natürlich der Einwand der Gegner, klar. Aber ich halte das für völlig absurd, weil Betriebsräte natürlich den Fortbestand und den Erfolg des Unternehmens wollen und Gewerkschaften genauso.
Ja. Also wahrscheinlich sogar noch viel, viel mehr als alle anderen im Betrieb.
Ja, natürlich. Vorstandsmitglieder sind ja sozusagen Angestellte. Ja. Zwar Organe, aber im Grunde Angestellte. Und wenn man die Erfahrung sich anguckt, dass jemand irgendwo, ich habe das in mehreren Fällen ja erlebt, zum Beispiel auch bei ThyssenKrupp, da fliegen Vorstände raus und dann tauchen sie an irgendeiner Stelle wieder als Vorstand auf. Ja. Und das sind ein paar versenkte Barthaare, die man da vielleicht erwähnen kann, während für die Beschäftigten ist es oft brutal hart.
Das ist die ganze Existenz. Natürlich, da hängt die Existenz dahinter. Man wohnt wo, also da ist ein familiärer Raum.
Also gerade bei Daimler, ne?
Ja, natürlich.
Also da ist ja Häuslebau und ganz mit der Kehrwoche besonders prominent.
Ja, man muss das jetzt erklären, warum der Thomas das anspricht. Ich habe früher beim Daimler gelernt in Sindelfingen und deswegen, und das habe ich ihm vorher gesagt, und er war zu lange zuständig für das Unternehmen und deswegen kommt dieser Punkt immer wieder zur Sprache.
10 Jahre der Beauftragte IG Metall und auch im Aufsichtsrat. Nein. Und er kann aber auch nichts Schlechtes sagen. Ich habe die Zeit sehr genossen dann. Okay, das wollen wir also. Wir wollen die Beschäftigung sichern. Wir wollen die Personalplanung für den Betriebsrat mitbestimmungspflichtig machen. Das ist ein Problem, was auch mit der Transformation natürlich zusammenhängt, aber was natürlich auch Weiterungen hat, was auch eine Rolle spielt, beispielsweise in den ganzen Fragen von Überlastung. Wenn man sozusagen nicht die Menschen einplant, dann müssen andere mehr arbeiten. Und deswegen ist es besonders wichtig, so auch vor dem Hintergrund von zunehmenden Burnouts und so weiter, dass man da mehr mitreden kann. Also ich habe ein Beispiel mal im Vorfeld mir rausgesucht. Das war 2020, eine Untersuchung der AOK, die hat gesagt, es gibt also insgesamt in Deutschland 1,67 Milliarden Überstunden.
1,67 Milliarden. Wie viele Jobs sind, hast du
ausgerechnet? Nein, habe ich nicht ausgerechnet. Aber das sind eine Menge Jobs und die Hälfte davon ist unbezahlt.
Okay.
Das ist, also das jetzt rechne mal aus, wenn du, was weiß ich, 40 Euro pro Stunde rechnest oder irgend sowas, das ist ein guter Betrag.
Ja, und da sind wir bei 40 Euro die Stunde sind wir.
Ist schon gut.
Ja.
Ja. Also da meinen wir, da muss auch was passieren, also bei der Personalplanung und Personalbemessung. Und schließlich wollen wir den Betriebsräten auch das Recht geben, beim Umwelt- und Klimaschutz aktiv mitzureden. Das ist im Augenblick nur sehr, sehr eingeschränkt möglich. Also es gibt ein Informations- und Beratungsrecht bei Klimaschutzsachen. Aber letztlich bin ich beim Durchforsten der Betriebsverfassung nur darauf gekommen, dass man zum Beispiel bei Sozialeinrichtungen, da gibt es ja bei der Verwaltung Mitbestimmungsrecht, Kantine zum Beispiel. Ja. Also man kann in der Kantine über sein Initiativrecht dafür sorgen, dass es kein Plastikgeschirr mehr gibt. Aber das ist es. Ja. Und mehr Rechte gibt es da nicht.
Aber die Frage eben, dass das Unternehmen nach Umweltschutzstandards besser, Beleuchtung, Heizung oder wenn diese riesen Dachflächen, dass da mal...
Wenn man die nutzt für Sonnenenergie.
Ja, das wäre ja viel. Und das soll dann eben auch ein Initiativrecht von dem Betriebsrat werden.
Ja, und dann wollen wir ein bisschen ausbauen, Fragen, die mit der Transformation auch zusammenhängen, wie mobile Arbeit. Da ist es so, dass im Augenblick, wenn der Arbeitgeber sich entscheidet, der Betriebsrat nur bei der Gestaltung mitreden kann. Wir wollen, dass er auch ein Initiativrecht kriegt an der Stelle.
Also das heißt, dass auch er sagen kann, wir wollen das einführen und wir wollen mit dir jetzt
Und dann wird man sich im Zweifel einigen oder man hat eben dann die Einigungsstelle. Und wir wollen auch beim Gesundheitsschutz die Möglichkeiten für den Betriebsrat erweitern. Das sind, glaube ich, so schon einige Hauptpunkte.
Das ist auf jeden Fall jede Menge. Also es ist natürlich prima, wenn es einen höheren Handlungsrahmen gibt, aber es ist natürlich auch nochmal, es wertet das Ganze auf jeden Fall, aber es bedeutet auch nochmal natürlich auch nochmal ein Mehr an Arbeit für Betriebsräte.
Eben. Und das muss man auch respektieren. Also man kann nicht einfach sagen, insbesondere wenn man kleinere und mittlere Betriebe nimmt, man kann nicht einfach sagen, wir schütten euch das jetzt vor die Tür und macht was draus. Man muss bei den Handlungsbedingungen nachschärfen. Also wir werden da mit Sicherheit nochmal drüber diskutieren, wie man das mit den Freistellungen macht. Das ist eine Voraussetzung. Andere mit Sachverständigen und so, die haben wir ja schon erfasst. Und Einbeziehung der Beschäftigten. Da kommt ja oft sehr, sehr viel Sachverstand her. Deswegen ist Beteiligung ja das A und O.
Ja, das würde ich auch sagen. Ich glaube, da kann man auch noch viel, viel mehr machen, dass man dass die Kolleginnen und Kollegen aus dem Betrieb, weil die sind ja die Experten auch für den Betrieb selber, dass man die besser nutzen kann.
Exakt.
Ja. So, du hattest ja vorher schon von modernen Zeiten gesprochen, aber eigentlich in Bezug auf den Film Modern Times von Charlie Chaplin, aber eben in modernen Zeiten, in denen wir leben, hat sich eben auch viel geändert in dem Thema Digitalisierung und das hat natürlich auch eben Auswirkungen auf die Arbeit der Betriebsräte Betriebsrätinnen und habt ihr, beziehungsweise ihr ja auch Vorschläge gemacht, wie man damit umgehen kann. Was würdest du sagen, sind da die wichtigsten Themen, die sich da eigentlich verändert haben und wo Regelungsbedarf steht?
Ja, die Digitalisierung führt einfach dazu, dass die Unternehmen eine völlig neue Beweglichkeit auch kriegen. Ob sie einen Teil ausgliedern, verselbstständigen, zusammenführen, ein Joint Venture machen, das hat sich in den letzten Jahren sehr, sehr verändert. Und die Grundbegriffe, die wir im Betriebsverfassungsgesetz haben, kommen aus dem Jahr 1920. Der Arbeitnehmerbegriff, der Betriebsbegriff.
Also über 100 Jahre alt.
Ja, ehrwürdig. Man freut sich, wenn man mehr als 100 Jahre alt wird.
Ja.
Das kann man von den beiden Begriffen sagen. Deswegen wollen wir also auch bei den Grundstrukturen was verändern. Das hängt nicht nur mit der Digitalisierung jetzt zusammen, aber auch. Also wir wollen den Arbeitnehmerbegriff verändern und die Arbeitnehmerähnlichen, das sind Selbstständige, die wirtschaftlich abhängig vom Betrieb sind, aufnehmen. Das ist eigentlich überfällig, weil Heimarbeiter jetzt schon drin sind und Heimarbeiter sind sowas wie Arbeitnehmerähnliche.
Und was wäre denn jetzt der, die das muss ich mir vorstellen.
Die werden von der Betriebsverfassung erfasst.
Aber was ist Arbeitnehmer, den du gerade meintest?
Das sind Leute, die als Selbstständige meinetwegen für den Daimler arbeiten und mehr als 50% ihrer Erträge vom Daimler bekommen. Dann können das Ingenieure sein, das können IT-Experten sein, das kann jeder Beruf im Grunde sein. Also denn auch die Digitalisierung führt ja dazu, dass nicht nur die Unternehmensformen sich schnell verändern können, sondern es ist ja auch leicht möglich, Leute, die gar nicht im Werk sind, zu steuern. Ja,
die in der ganzen Welt
die in der ganzen Welt sind. Sitzen, ja. Genau. Also ich komme immer wieder auf Daimler-Beispiele.
Macht ja nichts, ist doch schön.
Der Vorstandsvorsitzende, der Dieter Zetsche, der hat mal in einer Sitzung gesagt, ich weiß genau, ob der Roboter, der in Tuscaloosa, also wo die M-Klasse gebaut worden ist in den USA, der in Tuscaloosa steht, sich linksrum mit seinem Arm bewegt oder rechtsrum. Ja, ich weiß nicht, was er mit der Information anfangen wollte. Das weiß ich wirklich nicht, aber es ist schließlich so, dass es zeigt, welche Zugänge, welche Informationsdichte möglich ist. Mhm. Und wie gesagt, wir wollen also die ArbeitnehmerInnen reinnehmen, wir wollen die Leiharbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer reinnehmen, die werden teilweise jetzt schon von der Betriebsverfassung erfasst, aber wir wollen, dass sie vollständig auch davon erfasst werden, wo sie arbeiten.
Das heißt, dass Sie da Wahlrecht haben für den Betriebsrat, das haben Sie ja jetzt schon.
Ja, aber dass es erweitert wird. Mhm. Das passive Wahlrecht haben wir nicht vorgesehen. Mhm. Da haben wir uns gedacht, das ist vielleicht schwierig, dann das umzusetzen. Aber natürlich können Sie, wie auch jetzt schon, in Betriebsversammlungen und die Mitbestimmungsrechte umfassen, beispielsweise bei technischen Kontrolleinrichtungen, Gesundheitsschutz und so weiter, auch Leiharbeitnehmer. Und dann haben wir ein Thema noch gehabt, das haben wir aber jetzt nicht aktiv gelöst. Wenn ihr euch mal die ganzen Beschäftigungsverhältnisse über Plattformen vorstellt.
Also diese Clickworker.
Crowdworker. Ja. Das ist natürlich auch ein Feld, das findet ja zum Teil unternehmensintern statt, Crowdwork. Also gerade so Vorschlagswesen oder so, da ist das häufig, dass es über Plattformen läuft. Aber wenn ich mir alleine angucke, wie beim autonomen Fahren, die Leute als Clickworker den großen Automobilfirmen aus dem Silicon Valley zuarbeiten.
Oder die KIs auch trainieren. Ne?
Also das meine ich, genau. Ja. Die trainieren die KI da. Und also insofern ist das ein Feld, Arbeitnehmerbegriff erweitern. Anpassen an moderne Entwicklungen. Beim Betriebsbegriff ist es echt nun schwierig. Der ist ja, wie gesagt, auch über 100 Jahre alt und
Ist halt noch so, also wir haben eigentlich ein Gebäude oder so ein Gelände und ein Gebäude drauf, so, und das ist der Betrieb, ne, da wo was
hergehört. Das ist eigentlich so 1920 der Ausgangspunkt gewesen. Die Rechtsprechung ist da schon moderner, dass sie sagt, das kommt nicht auf die lokale Zusammenarbeit an, sondern auf die funktionale. Mhm. Also wenn jemand für den Betrieb arbeitet, im Homeoffice, dann gehört er natürlich dazu. Und da haben wir überlegt, wo sind da die Probleme? Ein Problem ist zum Beispiel die Flüchtigkeit der Betriebs- und Unternehmensstrukturen. Deswegen haben wir vorgesehen, dass da eine gewisse Stetigkeit reinkommt. Dass wenn zum Beispiel der Arbeitgeber den Betrieb so verändern will, dass die Grundlagen für den Betriebsrat wegfallen würden, das muss er 6 Monate vorher ankündigen. Das heißt, man kriegt da eine gewisse Referenzzeit da rein. Mhm. Das ist nicht die Königslösung, aber es schafft ein bisschen
eine Sicherheit. Ruhe
und ein bisschen Sicherheit. Mhm. Dass Gewerkschaften und Betriebsrat sich da umstellen können. Und wir wollen den Betriebsbegriff, der wird jetzt im Augenblick von den Arbeitgeberfunktionen gedacht, wir wollen den mehr vom Betriebsrat, von den Mitbestimmungsrechten, von der Effektivität der Mitbestimmungsrechte her denken. Das wird eine Frage, du guckst schon so, dass die Rechtsprechung einiges zu tun haben wird, das auszufüllen. Also das ist so ein Versuch, also ich meine, es ist nicht so gewesen, dass es 100 Jahre keine Diskussion gegeben hat, aber es hat keine Vorschläge gegeben, die wirklich überzeugend waren. Und das ist der Versuch, eben auch da was anzustoßen.
Aber der Vorschlag ist ja noch eben auch nicht in Stein gemeißelt. Wir werden den noch überarbeiten.
Also gerade bei dem Betriebsbegriff, wenn es da gute Vorschläge gibt.
Immer her damit.
Immer her damit, herzlich gerne. Und was wir auch ausbauen wollen, das sind die Möglichkeiten, über Tarifvertrag und Betriebsvereinbarung die Strukturen anzupassen. Also zum Beispiel, dass man eine Betriebsdefinition macht für Unternehmen, die wesentlich in Matrixstrukturen zum Beispiel arbeiten, um ein Beispiel zu geben. Oder dass man auch über den Tarifvertrag oder die Betriebsvereinbarung auch Beschäftigte in Werkverträgen mit in die Betriebsverfassung einbeziehen kann. Also dass man so zu dieser ganzen Beweglichkeit von Unternehmen, was beschäftigt, Flexibilisierung, was beschäftigt angeht, Unternehmensformen, Betriebsformen, dass man da Möglichkeiten schafft, Antworten auch gewerkschaftlich zu geben.
Und so, dass es auch, also die Idee, die dahinter steckt, ist ja auch die, dass man sagt, da wo die, also dass die Beschäftigten mit den Leuten reden können, auch die Entscheidungen treffen. Ja. Und das haben wir in den aktuellen Situation nicht unbedingt, weil dann irgendwie das in der Business Unit entschieden wird. Dieser Business Unit Leiter, Leiterin, die sitzt womöglich gar nicht in Deutschland. Ja. Ja, und so, und dann hört dann irgendwie die Zuständigkeit auf, beziehungsweise da gibt es dann einen Bruch zwischen dem, was rechtlich momentan möglich ist und so. Und
ja, also das ist natürlich jetzt auch schon möglich, dass man Regelungen macht, freiwillig macht, aber wir wollen die sozusagen dann erzwingbar machen. Und also das ist ja, wie du schon sagst, das ist ja oft so, das fällt eben dann die fachliche Zuständigkeit bei Matrix mit der arbeitsrechtlichen auseinander und wer entscheidet nun? Und also es gibt viele Fälle, wo man für den Fall zum Beispiel eine Regelung finden kann, eine gute Regelung finden kann. Es gibt auch gute Regelungen dazu. Oder genauso bei den Werkvertragsbeschäftigten, die sind oft ja im Grunde fast schon integriert in das Unternehmen, ne? Und auch da die einzubeziehen, wäre eine wichtige Geschichte. Also das ist sozusagen die Grundstruktur. Antworten auf Digitalisierung in den Grundstrukturen der Betriebsverfassung. Wir wollen die Mitbestimmungsrechte ausbauen, denn die Digitalisierung, die Computerisierung, KI, also nur um die Schlagwörter wieder zu nennen, die führen natürlich dazu, dass auch ganz andere Fragen auftauchen von Persönlichkeitsschutz, von Datenschutz und so weiter. Und wir haben im Augenblick einen von der Rechtsprechung weiterentwickeltes, das muss man sehr loben, Recht im Paragraph 87.1.6, dass man da als Betriebsrat initiativ werden kann oder Regelungen finden kann, um die Beschäftigten zu schützen vor technischen Kontrolleinrichtungen. Das hat die Rechtsprechung gut weiterentwickelt. Eigentlich steht halt drin, dass die technische Einrichtung dazu bestimmt sein muss, die Leute zu kontrollieren. Bestimmt wäre sozusagen die persönliche Motivation des Arbeitgebers. Die festzustellen, scheint mir fast unmöglich zu sein. Welcher Arbeitgeber wird sagen,
ich mache das
vor allen Dingen mal kontrollieren, ob die wirklich alle arbeiten und wer faul ist, genau. Die Low-Performer und die High-Flyer, die will ich mal. Und das hat das Bundesarbeitsgericht weiterentwickelt und das ist, muss man sehr loben. Also hat es aus der Zeit heraus ausgelegt. Aber das reicht nicht. Also wir wollen ein Mitbestimmungsrecht beim betrieblichen Datenschutz. Wir wollen ein Mitbestimmungsrecht zum Schutz der Persönlichkeitsrechte der Beschäftigten. Und wir wollen, dass die Bestellung und Abrufung des Datenschutzbeauftragten, dass die der Mitbestimmung des Betriebsrats unterliegt. Das ist jetzt nur eingeschränkt der Fall.
Okay, und jetzt auch gerade in Zeiten von Corona haben wir ja auch gelernt, dass man ja plötzlich Betriebsversammlungen auch ganz anders machen müssen. Also wir haben sie, und da gab es ja dann auch die Möglichkeit, die rechtliche Ausnahmegenehmigung, dass man die online machen konnte. Da lagen auch noch immer sehr, sehr viele Hürden dann dahinter, also dass man gucken musste, den Ausschluss der Öffentlichkeit gewährleisten konnte und so. Aber man hat ja auch die Erfahrung gemacht, dass man durchaus auch plötzlich Leute dazu gekriegt hat, die an Betriebsversammlungen teilgenommen haben, an digitalen, die vorher gar nicht mehr oder nicht mehr hingegangen sind zur Betriebsversammlung. Also wäre das ja auch ein Weg, da mal wieder vielleicht auch eine breitere Öffentlichkeit hinzukriegen damit. Und da habt ihr auch einen Vorschlag gemacht.
Ja, das haben wir, also dieses Thema haben wir lange diskutiert. Nur am Rande bemerkt, es ist ja ein Thema, also Digitalisierung der Betriebsratsarbeit, Digitalisierung von Betriebsversammlungen und so weiter, was die Arbeitgeber sehr pushen.
Also, ja klar, aber es ist viel günstiger auch, ne?
Ja, das sind die gleichen Arbeitgeber, die ursprünglich mal gesagt haben, wenn ihr ein Faxgerät habt, dann reicht das völlig aus, dann braucht ihr keinen Internetanschluss. Oder wenn ihr eine Speicherschreibmaschine habt, dann braucht ihr auch keinen PC. Die gleichen Vertreter sind das, also oder die nächste Generation der gleichen Vertreter, die sowas sagt. Also gut, aber das zählt nicht. Also das müssen wir sozusagen unabhängig davon beurteilen. Und da haben wir lange drüber diskutiert. Und wir haben uns dann dafür entschieden, dass von den 4 Betriebsversammlungen, die wir beibehalten im Entwurf, 2 hybrid stattfinden können. Dass der Betriebsrat das aber entscheiden muss und dass die Leute auch entscheiden können müssen, ob sie physisch teilnehmen oder online sind. Und warum haben wir das gemacht? Es gibt ja Erfahrungen von Aktiengesellschaften in den Hauptversammlungen. Und die sind so, dass die, ja, jetzt berufe ich mich mal auf die Aktionärsvertreter, die ist ja auch selten, dass sie sagen, diese Hauptversammlungen wären blutleer.
Ja.
Da ist nichts mehr an richtiger Diskussion. Die Vorstände handeln das ab. Und es gibt sogar Arbeitgebervertreter, wie ein Vorstandsvorsitzender von der GEA, der gesagt hat, also nicht auf Betriebsversammlungen, aber auf Homeoffice bezogen, wenn wir das zu breit machen, dann gefährdet das den sozialen Zusammenhalt. Erstaunlich für einen Arbeitgeber, aber warum nicht?
Aber das kennen wir ja aus unserer Praxis doch auch. Aber das kennen wir doch aus unserer Praxis auch. Also ich meine, es ist was völlig anderes, wenn man ein Online-Meeting hat, wie wenn man sich hier, wenn man sich persönlich trifft und dann in den Pausen auch nochmal quatschen kann oder auch mal tuscheln kann und sowas.
Ja, exakt. Und wir haben das, wie gesagt, dann mit so einem Kompromiss behandelt. Und ich bin da auch dagegen, dass man die völlig hybrid macht. Ich möchte, wenn die Situation zum Beispiel ist, dass 100 Arbeitsplätze abgebaut werden und der Arbeitgeber teilt das mit in der Betriebsversammlung, dann möchte ich, dass er die physischen Schwingungen der Leute miterlebt, dass er das miterlebt, wie das auf Leute wirkt. Mhm. Und der Betriebsrat übrigens auch, dass er das mitbekommt. Und das sozusagen in einen keimfreien Raum zu bringen, halte ich für völlig falsch. Ja.
Wo man dann eben am Ende die Leute auch nicht mal mehr sieht, weil sie keine Kamera anhaben und so weiter, sondern genau, dass man sowas spürt und dass man eben, dass so eine Versammlung hat ja auch mehr.
Die Dynamik, genau. Ne? Also da entwickelt sich was, da meldet sich jemand und dann fühlt sich jemand auch berufen, dann genau, das stimmt und nochmal nachhakt. Ja. Oder dann kriegt der Vorstand, ich habe das so oft erlebt, dass insbesondere bei amerikanischen Mutterunternehmen, dass zum Beispiel der Betriebsrat besser als der Vorstand informiert war und und dieses Erlebnis live zu haben, das ist einfach, das kann man nicht hybrid ersetzen.
Aber eben trotzdem soll es die Möglichkeit geben, eingeschränkt, und es soll immer im Rahmen oder beziehungsweise immer der Betriebsrat muss das entscheiden.
Der Betriebsrat entscheidet es und er kann in zwei, genau aus diesem Aspekt, den du genannt hast, dass man Leute gewinnt, die sich dann vielleicht beteiligen, kann er das so entscheiden. Und das ist natürlich ein Argument, wenn man mehr Leute erreicht. Das will ich nicht von Hand weisen.
Thomas, Stichwort Gleichstellung und Antidiskriminierung. Auch da habt ihr Vorschläge gemacht, um die Themen besser angehen zu können oder dass die Betriebsräte die Themen besser angehen können. Was ist da der Anlass gewesen?
Naja, also die gesellschaftlichen Wertevorstellungen haben sich, glaube ich, in den 50 Jahren gewaltig geändert. Ich glaube, das Thema Vereinbarkeit, Familie, Erwerbstätigkeit spielt eine völlig andere Rolle. Vielleicht noch nicht ausreichend, aber immerhin. Und wir haben im Betriebsverfassungsgesetz bisher an der Stelle nur Regelungen, die ein Informations- und Beratungsrecht beinhalten. Das betrifft sowohl die Eingliederung von Menschen mit Schwerbehinderung, das betrifft auch Maßnahmen, die man vielleicht zur Entgeltgerechtigkeit ergreifen kann, um das Thema aufzugreifen, dass es ja immer noch den Gender Pay Gap gibt, mit 18% in Deutschland und 6% bereinigt. Also klar, die Zahlen, die kennt man nun schon ewig und die verändern sich ja ganz wenig.
Über Jahre hin stabil.
Über Jahre hin stabil, ja, leider stabil. Ja. Und da gibt es natürlich wieder die unterschiedlichsten Rechtfertigungsgeschichten. Da wollten wir sagen, vergesst die mal alle. Mhm. Wir wollen, dass der Betriebsrat da tätig werden kann. Und es steht ja auch fest, wenn Betriebsräte die Möglichkeit, wenn es einen Tarifvertrag gibt, zum einen ist es niedriger. Und zweitens, wenn Betriebsräte da wirklich das sich zum Thema machen, dann führt das dazu, dass man da doch sehr viel mehr Entgeltgerechtigkeit erlangen kann. Zu diesen Fragen und auch zur Gleichberechtigung ausländischer Beschäftigter wollen wir Initiativ- und Mitbestimmungsrechte einführen. Der Betriebsrat soll, wenn er will, dort aktiv tätig werden können. Und by the way, das ist ja auch interessant, mal sich zu rekapitulieren, wie die Integration, die Gleichberechtigung ausländischer Beschäftigter durch die Betriebsverfassung gefördert worden ist. 1920 gab es schon das aktive Wahlrecht. 1972 das passive. Schon 1972 konnten Beschäftigte als Ausländer in den Betriebsrat gewählt werden.
Das Aber davor war es nicht möglich, dass wenn man keine deutsche Staatsbürgerschaft hatte, konnte man nicht in den Betriebsrat gewählt werden.
Nein, das ist erst seit 1972 möglich. Aber wenn man es vergleicht mit politischen Wahlrechten, dann war das eben sehr früh.
Das ist richtig.
Und
das
insofern
heute dürfen Sie immer noch nicht, also dürfen Sie Kommunalwahlen dürfen Sie wählen, ne? Aber ansonsten nicht.
Ja. Kommunal und logischerweise bei der Europawahl, klar.
Ja.
Das, wenn Sie
als
aus Europa
kommen, wenn man aus Europa kommt.
Also aus der EU, ja. Und das ist, finde ich auch, das haben Gewerkschaften ja immer auch gefordert, gewollt. Und deswegen finde ich, ist die Integrationsleistung, die Gewerkschaften an der Stelle erbracht haben und Betriebsräte, die möchte ich mal besonders unterstreichen. Die ist wirklich toll, finde ich. Und man sieht es ja jetzt auch in Funktionen, dass Daniela Cavallo mit italienischem Hintergrund in dem Riesenunternehmen VW die Konzernbetriebsratsvorsitzende ist. Und es gibt noch Tekin bei ThyssenKrupp. Also es gibt viele, viele Beispiele, wo man wirklich sagen kann, super, wie die Integration da geklappt hat über die Gremien. Aber wir wollen eben, dass da auch die Rechte ausgeweitet werden des Betriebsrats.
Und was könnten die dann konkret machen? Also was wäre da so eine... Was könnten Sie initiieren für die Gleichstellung?
Ja, also zum Beispiel könnten Sie eben mit am Ende der Einigungsstelle für Schwerbehinderte besondere Arbeitsplätze fordern und durchsetzen. Oder beim Gender Pay Gap würden Sie beispielsweise, das haben wir ja auch als Bericht vorgesehen, würden Sie dem Arbeitgeber auf die Nerven gehen und könnten sagen beispielsweise, warum sind die typischerweise Frauen auf den und den Arbeitsplätzen. Warum ist das nicht so, dass ihr das mehr diversifiziert? Und für die Arbeit des Betriebsrats selbst schlagen wir vor, dass ein Gleichstellungsausschuss gebildet werden sollte, genauso wie ein Umweltausschuss ab einer bestimmten Größe eben. Und wir finden, dass die Regelung, die wir 2001 die IG Metall durchgesetzt haben, dass das Minderheitsgeschlecht mindestens entsprechend seinem Anteil in der Belegschaft am Betriebsrat beteiligt sein muss. Das wollen wir für den Betriebsausschuss, für die Freistellungen und auch für den Wirtschaftsausschuss erweitern. Und das hat sich bewährt. Also wenn ich die letzten Zahlen der IG Metall nehme, dann ist es so gewesen 2022, dass wir 20,8% Frauen als Wahlberechtigte haben, aber als Betriebsratsmitglieder 24,5. Also das immerhin. Ne?
Immerhin, ein Viertel der BetriebsrätInnen sind Betriebsrätinnen.
Genau. Ja. Und etwas über 16% sind Betriebsratsvorsitzende und etwas über 21% stellvertretende Vorsitzende. Also das zeigt, wie überall im wirklichen Leben, mit Quote kommt Bewegung rein. Ja. Das kommt nicht von selbst.
So, wir hatten es ja auch schon ein paar Mal erwähnt, Stichwort Globalisierung. Also die Wirtschaft arbeitet immer globaler, vernetzter. Wir haben weit verzweigte Lieferketten, aber eben auch Unternehmen, Konzerne, die weltweit aufgestellt sind, teilweise dann eben auch in Matrix-Organisationen und so weiter sind. Und auch da habt ihr einen Vorschlag gemacht, wie man dem ein bisschen entgegenwirken kann, sondern wie man sich eben das Betriebsverfassungsgesetz eben moderner machen kann, dass man sich da eben auch anpasst und diese Strukturen eben im Blick hat.
Das ist, würde ich fast sagen, das schwierigste Thema gewesen, weil es natürlich bei der Betriebsverfassung um deutsches Gesetz geht. Und da kann man eben nur begrenzt regeln. Wir haben an der Stelle das Gesetz über die europäischen Betriebsräte, das will ich auch dabei erwähnen, was sicherlich je nach Gestaltung und Wahrnehmung der Rechte schon ein großer Schritt ist in meinen Augen.
Es gibt immerhin die Möglichkeit, dass man
zusammenzukommen,
zu diskutieren und Informationen zu bekommen.
Ja, und sogar, also ich habe, bevor ich, um meine persönliche Geschichte nochmal aufzugreifen, bevor ich für Daimler zuständig war, war ich für Opel zuständig, also für General Motors Europe. Und da haben wir es geschafft, wirklich europaweit eine Solidarität aufzubauen. Unsere Überschrift war immer Fair Share of Pain. Mhm. Wir nehmen irgendwo eine Schicht raus, wenn zu viel, wenn Überkapazitäten sind, aber wir schließen kein Werk. Das war immer, es soll verteilt werden, der Schaden. Wenn es,
der Schmerz, der Schmerz, Share the Pain heißt, wir verteilen den Schmerz.
Genau. Und da haben wir auch, und das stieß auch auf ein Interesse des Unternehmens, des Konzerns, auch Sozialpläne zum Beispiel gemacht. Verbindliche Sozialpläne europaweit. Also es hängt schon sehr stark davon ab, wie man als europäischer Betriebsrat seine Rolle begreift. Also das mal vorweg, langer Text vorweggeschickt. Wir haben uns überlegt, dass die ausländische Konzernspitze, die behauptet, dass es keine inländische Teilkonzernspitze gibt, wie Enercon das zum Beispiel gemacht hat, ein stetes Ärgernis ist. Wenn man nach der Rechtsprechung geht, dann kann kein Konzernbetriebsrat gebildet werden, wenn keine Teilkonzernspitze im Inland ist. Das ist, ist ein Ärgernis und auch im Grunde unsinnig, weil natürlich die Abstimmungsbedarfe dann trotzdem bestehen, auch wenn es keine Teilkonzernspitze gibt. Und diese Teilkonzernspitze ist ja letztlich eine Geschichte, die hängt vom Unternehmer ab. Ob er das will oder nicht will, also kann er im Grunde Mitbestimmungsstrukturen auch manipulieren.
Und vermeiden. Ja,
genau. Und vermeiden, ja. Exakt. Wie Enercon das gemacht hat, da waren also lauter einzelne GmbHs im Inland und die Spitze war in Holland, Niederlanden. Und inzwischen haben die aber, glaube ich, das umgestaltet, meine ich. Ne? Ich glaube, es gibt da jetzt einen Konzernbetriebsrat. Im europäischen Recht zum Beispiel, beim europäischen Betriebsrat ist das anders. Also wenn da der Konzern kein leitendes Unternehmen in der EU definiert, dann wird das einfach unterstellt und wird genommen. Dann wird das Unternehmen genommen, was die meisten Beschäftigten hat. Und so haben wir auch die Lösung gesucht, analog zum Europäischen Betriebsrat, dass man also auch in den Fällen, wo der Konzern keine Unterkonzernspitze bildet, einen Konzernbetriebsrat bilden kann, eben weil der Bedarf so groß ist. Und dann haben wir an ein paar anderen Punkten noch so kleinere Sachen gemacht. Wir haben zum Beispiel sichergestellt, dass es auch immer wieder ein Ärgernis, dass Unternehmen behaupten, bestimmte Informationen, die der Wirtschaftsausschuss kriegen muss oder der Betriebsrat, dass sie die nicht haben, dass sie Konzernspitze in den USA, sie da nicht beteiligt.
Und Infos nicht rausrückt.
Die nicht rausrückt. Ja. Und dann läuft man da ins Leere. Und da haben wir reingeschrieben, dass es da eine Verpflichtung gibt, des Unternehmens diese Informationen zu beschaffen. Wir haben weiterhin vorgesehen, dass im Wirtschaftsausschuss auch Vertreter ausländischer Niederlassungen vertreten sein können. Das ist vielleicht auch noch mal näher als dann so ein europäischer Betriebsrat. Und wir haben uns auch bemüht, eine Grundlage zu finden für Weltbetriebsräte. Nun gibt es im europäischen Betriebsrätegesetz auch die Möglichkeit,
andere Länder
zu beteiligen. Ja. Also man könnte in dem europäischen Betriebsrat Mercedes, könnte man auch USA reinnehmen oder könnte Japan reinnehmen.
Wir haben das ja auch schon in manchen, also es dass die Türkei da mit da drin ist, China ist mit drin. Genau. Die Schweiz. Ja.
China hatte bei Daimler Gaststatus im Weltbetriebsrat. Aber das ist natürlich auch dann das Thema, also das kann man so und so entscheiden. Man kann es über den europäischen Betriebsrat machen, aber beim Europäischen Betriebsrat besteht natürlich auch der Bedarf, dass die Länder, die betroffen sind, alle beteiligt werden wollen. Mhm. Also dass es schon relativ groß sein kann, 30 oder wie viele Mitglieder. Und dann ist vielleicht doch der Bedarf da, ein Gremium als Weltbetriebsrat zu machen und nicht alles in den Europäischen Betriebsrat reinzupacken. Und dann stellt sich die Frage, was ist das eigentlich für ein Gremium, wenn die Streit haben? Was können die da klagen oder... Ist es eine BGB-Gesellschaft, würde der Jurist sagen? Ja, vielleicht. Ja.
Und vor allem auch, wer finanziert was? Also wenn man sich dann eben treffen will, so Treffen sind ja eben also mit Reisekosten verbunden, man braucht Dolmetschung und so weiter.
Also bei Daimler zum Beispiel gab es das Thema, alle deutschen Unternehmen, die sind ja irgendwo wie Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Ja. Also Mitbestimmung hier, gut, ja, okay. Aber wenn es in den USA zum Beispiel ist, ja, dann nutzen wir mal die ganzen Möglichkeiten mit den ganzen Law Firms, die da Wahlen unterdrücken und so weiter und so weiter.
Union Busting at its
das
best,
ist ja. Das finden die da ganz schick. Mhm. Ne? Und bei Daimler war es zum Beispiel so, dass sie nicht einverstanden waren damit, dass ein bestimmter amerikanischer Gewerkschaftsvertreter da reinkam, mhm, in den Weltbetriebsrat. Soll das Unternehmen entscheiden, wer da reinkommt? Eigentlich nein. Mhm. Und wenn das vernünftig ableitbar ist, ne? Wenn das nicht, was weiß ich, es muss jemand aus dem Konzern natürlich sein und so weiter. Aber da wollten wir eine Rechtsgrundlage schaffen und deswegen haben wir diesen Paragraphen geschaffen, den Paragraphen 3a, das Betriebsvereinbarung bzw. vor allen Dingen Tarifvertrag, das ermöglicht, so eine Regelung zu finden. Und damit hat man eine sichere Rechtsgrundlage. Und schließlich haben wir dann noch vorgesehen, dass bei der Dotierung eines Sozialplans die wirtschaftliche Lage des Konzerns zu berücksichtigen ist. Also, dass man der Konzern nicht ein Unternehmen arm sparen kann und der Rest läuft gut, sondern dass die Gesamtlage zu berücksichtigen ist und dass das auch gilt für eine ausländische Konzernspitze.
Okay, also dass man das nicht ins Ausland dann verschieben kann.
Ja, also da gibt es ja viele Möglichkeiten, wie das Geld in internationalen Konzernen eingesammelt wird.
Ne? Und verschoben wird, ja,
und
genau.
Und verschoben wird. Und noch ein allerletzter Punkt. Es gibt eine Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts, die für spezifisch jetzt für Aktienoptionspläne war, aber die man erweitern kann, dass nämlich die ausländische Konzernspitze, in dem Fall USA, Regelungen aufgestellt hat und das deutsche Unternehmen daran nicht beteiligt war. Und der Betriebsrat hat gesagt, ich will aber trotzdem, weil die Wirkungen ja in Deutschland sind, weil die Beschäftigten hier in Deutschland, die ich vertrete, betroffen sind, will ich mitbestimmen.
Ja.
Da sagt das Bundesarbeitsgericht nein. Und das halten wir auch für völlig falsch. Die Wirkungen treten hier ein, deswegen Betriebsrat, deswegen Mitbestimmung.
Und da muss es
und
dann
das haben wir auch klargestellt.
Ja. Ja. Okay. Thomas, es gibt eine Studie aus Leipzig, die beschäftigt sich eben mit Demokratie und da ist eben rausgekommen, dass wenn die Kolleginnen und Kollegen in den Betrieben Demokratie erfahren, erleben, also sich beteiligen können, dass sie dann auch insgesamt der Demokratie gegenüber aufgeschlossener sind und sich mehr beteiligen. Und jetzt können wir ja sagen, ja, das ist ja eigentlich schon ganz gut, aber eigentlich sollten wir das vielleicht noch ein bisschen mehr ausbauen auch können. Und dazu habt ihr auch nochmal einen Vorschlag gemacht.
Ich finde, der Punkt ist unglaublich wichtig. Also gerade, weil du zu Recht ja die Auswirkungen auf die politische Demokratie ansprichst. Und da kann man sich ja in jüngerer Zeit auch ein bisschen Sorgen machen, wenn man die Anteile der AfD mit 18% sieht oder sowas. Und insofern fanden wir schon diesen Punkt und finde ich diesen Punkt extrem wichtig. Unter der Überschrift Individualrechte stärken im Betrieb, aber auch unter der Überschrift natürlich Beteiligungsrechte. Also wenn man beispielsweise als Betriebsrat eine Vereinbarung verhandelt zu mobiler Arbeit, das ohne die Beschäftigten zu verhandeln, ich glaube, da hat man es gehabt.
Ja, also man muss sie beteiligen bei der Entwicklung.
Man muss sie beteiligen, man muss sie einbeziehen, man muss erfragen, welche Rechte sie haben wollen, wie das ablaufen soll. Also das haben wir einerseits vorgesehen, indem wir gesagt haben, die Beschäftigten als sachkundige Arbeitnehmer sollen leichter in die Betriebsratsarbeit einbezogen werden. Wir haben klargestellt, dass der Betriebsrat jederzeit die Beschäftigten befragen kann.
Dass er eine Beschäftigung befragen durchführen darf. Und das war vorher nicht.
Es war schon Rechtsprechung, aber wir haben es nochmal klargestellt. Okay. Wir haben es nochmal klargestellt, damit da gar kein Zweifel entsteht. Wir haben vorgesehen, dass die Beschäftigten im Augenblick müssen es 25% sein, 15% der Beschäftigten außerordentliche Betriebsversammlungen fordern können. Ich glaube, das ist auch wichtig. Betriebsversammlungen sind im Grunde auch so ein Elixier der Demokratie im Betrieb. Und wir haben auch vorgesehen, dass die Individualrechte gestärkt werden. Das Beschwerderecht soll gestärkt werden. Wir wollen die Meinungsfreiheit deutlich ausbauen, die immer wieder umstritten ist.
Wo ist das Problem? Also, weil wir sagen immer, in Deutschland ist überhaupt kein Problem. Mir darf doch jeder alles sagen.
Ja. Das,
also wobei, dass viele Leute sagen, man darf nichts mehr sagen, das muss man, aber
das ist, ja, das sind natürlich
das sind die Leute, die übrigens alles sagen dürfen.
Genau so. Naja, es ist, wenn jemand sich kritisch über den Betrieb äußert, womöglich auch außerhalb des Betriebes, dann kann er schon großen Ärger bekommen. Mhm. Und das ist natürlich klar, Meinungsäußerungsfreiheit umfasst nicht Beleidigungen, umfasst solche Sachen nicht. Aber wenn man sich kritisch zu was äußert, insbesondere auch wenn man womöglich im Betrieb das schon angesprochen hat, man sieht da keine Wirkung, dann, dass man mal auch nach draußen geht, das muss einfach möglich sein. Aber das Kernmoment eigentlich bei dem Thema ist die Demokratiezeit, die wir vorgesehen haben. Es ist vorgesehen, dass eine Stunde wöchentlich jeder Beschäftigte hat, um die Beteiligungsrechte, die er sowieso hat, also wo es um seinen Arbeitsplatz geht, die Zukunftsentwicklung seines Jobs und so weiter, die zu erörtern. Und die Debatte um das Thema ist natürlich auch immer wieder dann interessant, weil dann gleich kommt, ja, dann werden die da über Fußball reden oder die werden das missbrauchen. Ja. Abgesehen davon, dass über Fußball sowieso geredet wird. Also das wäre ja noch schöner. Ne?
Ja. Und auch da kann man ja wahrscheinlich sogar Demokratiethemen diskutieren. Aber
ja, aber auch eben die Themen, ja, die die Beschäftigten selbst betreffen.
Ja.
Und in dem Zusammenhang ist mir auch dann logischerweise wieder eingefallen, dass wir solche Rechte ja auch schon mal in der Gruppenarbeit zum Beispiel hatten. Also in der Gruppenarbeit, in den Betriebsvereinbarungen, teilweise gibt es das auch noch, war vorgesehen, dass die Beschäftigten eine Stunde pro Woche oder sogar mehr dafür nehmen konnten, um ihre Abläufe zu besprechen, um ihre Sorgen zu besprechen, die Themen sie hatten und die Probleme. Und von daher, klar, man kann nie ausschließen, dass irgendwo das vielleicht nicht richtig funktional genutzt wird, aber ich würde sagen, die Erfahrungen, die wir mit der Gruppenarbeit gemacht haben, sprechen dafür, dass das hier nicht der Fall ist, dass man die gut nutzen kann und dass das eben wirkliche Demokratiezeit wird.
Und das ist ja auch eine Erfahrung, die wir aber auch in den Betrieben machen. Die Leute haben ja ein Interesse daran, über ihr Leben
absolut
zu reden und sich auszutauschen,
absolut,
und zu fragen, was ist, ja, was für Schwierigkeiten auch die anderen haben, auch zu erleben, dass man da eben nicht alleine ist mit diesen, mit den Sorgen, Nöten oder vielleicht, ja, auch, wie man tolle Ideen entwickeln kann, wie es besser gehen kann in dem, ja, Unternehmen, auch unter Umständen zum Wohle des Unternehmens.
Ja, absolut. Und die anderen Ebenen, die man hat, also man geht dann womöglich wegen so eines Themas nicht in die Sprechstunde des Betriebsrats oder schon gar nicht behandelt man es in der Betriebsversammlung. Also braucht man doch dann diese Nähe vielleicht auch der Kollegen, mit denen das zu besprechen. Und das ist ein Moment, richtig, wie du sagst, Arbeitszufriedenheit auch zu steigern. Und ich finde, das ist eine gute Idee, sowas mal so reinzuschreiben.
Ich auch. Thomas, über eine Sache haben wir noch gar nicht geredet, die aber auch momentan ziemlich heiß diskutiert wird, und das ist das Thema Betriebsratsvergütung. Und da haben wir ja eben in letzter Zeit ja einiger Staub aufgewirbelt worden, gerade jetzt bei VW, jetzt ganz aktuell bei Audi gab es dann auch nochmal Klagen, weil gesagt wurde, die Betriebsräte sind zu hoch vergütet worden und damit macht sich auch der Arbeitgeber strafbar, ne, weil es dann um die Frage von auch Veruntreuung geht, weil es dann, wenn zu hohe Summen bezahlt werden. Und wir haben, naja, die Regelung, die es momentan gibt für BetriebsrätInnen, wie die vergütet werden, das ist ein bisschen ist problematisch, es ist nicht sehr eindeutig. Und da gibt es jetzt aber auch Vorschläge, wie man das verändern kann. Wie sieht das denn aus?
Ich glaube, das ist ein Punkt, der mir sehr am Herzen liegt. Weil ich die Regelungen, die wir aktuell haben, als nicht nur als sehr ungerecht empfinde für die Arbeit, die Betriebsräte leisten. Betriebsräte haben in aller Regel meinen höchsten Respekt für ihre Arbeit. Und wenn man allein das Thema Arbeits- und Gesundheitsschutz sich mal anguckt, dann weiß man, wenn es da Betriebsräte nicht gäbe, die sich darum kümmern,
und richtig reinfuchsen müssen in dieses Thema.
Und auch, reinfuchsen, ne, müssen in das Thema. Wenn es die nicht gäbe, dann könnte man das im Grunde fast vergessen, wenn der Arbeitgeber sich nicht automatisch selbst dran hält. Es gäbe keine Kontrollinstanz, weil die öffentlichen Instanzen vielleicht alle 5 Jahre mal im Betrieb vorbeigehen. Also die haben eine gesellschaftlich extrem wichtige Aufgabe, unter anderem wegen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes. Und die Regelungen, die es hier gibt, sind in meinen Augen unklar und schlecht. 1972 ist eine Regelung eingeführt worden, dass bei der erstmaligen Wahl in dem Betriebsrat eine Vergleichsgruppe gebildet werden muss. Also das sind Leute, die in dieser Gruppe sind, die die gleiche Tätigkeit wie der oder die, die zum ersten Mal gewählt worden ist, ausgeübt hat. Nun ist das ausgerechnet zu dem Zeitpunkt, also auch nicht später, wenn er erstmal freigestellt wird oder so, sondern zu dem Zeitpunkt, wo er das erste Mal gewählt wird. Das führt dazu, dass Vergleichsgruppen nach einer gewissen Zeit nicht mehr existieren.
Die Leute gehen.
Die Leute sind weg. Ja. Oder der Teil, wo der Betriebsrat, das Mitglied gearbeitet hat, ist verkauft worden. Oder was auch immer. Ja. Also die Veränderung, da unterstellt der Gesetzgeber eine Stagnation, die es gar nicht gibt. Und das Weitere ist, dass diese Regelung eigentlich eingeführt wurde 1972, weil es zum ersten Mal einen gesetzlichen Anspruch auf Freistellung gab. Den gab es vorher nicht. Und da hat damals in dem Verfahren der Ausschuss für Arbeit und Soziales gesagt, Achtung, wenn wir jetzt eine gesetzliche Freistellung haben, dann müssen wir die Leute schützen. Das heißt, sie sollen nicht schlechter bezahlt werden als diese Gruppe, aus der sie kommen.
Und das war eigentlich der, also ein positiver Ansatz, mit der sagen, wir grenzen das nach unten ab und die sollen sich die Entwicklung mitmachen, was die anderen Kolleginnen auch machen.
Sie sollten geschützt werden, weil es zum ersten Mal diesen gesetzlichen Anspruch gab. De facto ist das aber eine gläserne Decke geworden nach oben. Und erst recht vor dem Hintergrund dieser Entscheidung des Bundesgerichtshofs, was ja für sich genommen auch schon eine Besonderheit ist, dass ein Strafgericht über Arbeitsrecht entscheidet und man mit Fug und Recht sagen kann, so alles haben die nicht verstanden, was es da im Arbeitsrecht an der Stelle gibt. Das hat jetzt dazu geführt, dass also eine richtige Grauzone geworden ist. Und wenn da der Gesetzgeber nicht handelt und der Hubertus Heil, der Arbeitsminister, hat ja da eine Expertengruppe eingesetzt, was ein guter Schritt ist, die hoffentlich einen guten Vorschlag macht, dann wird es auch ein Riesenproblem geben bei der Nachwuchsfindung für Betriebsräte. Denn Leute, die sozusagen eingefroren werden, die werden nicht in den Betriebsrat gehen. Die wollen eine Karriere machen, die wollen eine Entwicklung machen und die muss möglich sein aufgrund, und das ist unser Vorschlag, der Aufgaben, die Sie im Betriebsrat wahrnehmen, der Kenntnisse, die Sie dazu gewinnen, die Qualifizierung eben.
Sie entwickeln sich ja wirklich weiter, wenn man sowas
natürlich.
Macht.
Natürlich, da gibt es Betriebsräte, die machen einen Master neben ihrer Betriebsratsarbeit, um sich in wirtschaftlichen Fragen noch weiter zu orientieren oder machen eine juristische Ausbildung, um noch besser in der Betriebsverfassung zu sein. Oder wenn es international wird, dann
lernen Sie
Englisch und hören abends nach dem Job, der ja nun oft sehr, sehr lang ist und anstrengend, noch CNN oder was weiß ich. Also das zu würdigen, finde ich, mit einer Eingruppierung, die jeder andere und jeder andere Betrieb auch kriegt, das ist eigentlich das Ziel und so sollte es sein. Und das muss dann ermöglichen, dass man eben aufgrund dieser Entwicklung, dass die berücksichtigt wird, dass eine Eingruppierung durchgeführt wird und dass man sozusagen eine Karriere machen kann. Das ist extrem wichtig. Und man kann dann überlegen, ob man vielleicht eine Obergrenze zieht und sagt, ein Betriebsrat soll nicht mehr verdienen als seine Wählerschaft oder als leitender Angestellter im Betrieb. Also ich bin nicht der Meinung, dass man Betriebsratsmitglieder jetzt mit Vorstandsgeldern ausstatten sollte. Absolut nicht. Also das ist was anderes. Wobei die Geschichte mit dem Ehrenamt, die kommt ja auch von 1920. Und zum damaligen Zeitpunkt war es eben so, dass die Leute eben in aller Regel nicht freigestellt waren. Also die hatten ihren Job. Und deswegen war der Betriebsrat ein Ehrenamt. Ja. Also wenn ihr das mal übertragt auf sonstige Ehrenämter, also wer bei der Feuerwehr abends noch arbeitet oder wer einen Verein leitet, die haben alle einen Job. Und Ehrenamt heißt, man macht es neben dem Job.
Zusätzlich.
Ja. Das ist aber bei dem Betriebsrat, der freigestellt ist, überhaupt nicht der Fall.
Ja, das stimmt.
Ja? Das ist sein Job. Und deswegen, ich wiederhole mich, finde ich es überfällig, dass man diese Diskriminierung in meinen Augen beseitigt und die Leute so eingruppiert wie jeden anderen im Betrieb auch.
So, Thomas, vielen Dank für dieses Gespräch. Wir sind fast am Ende. Jetzt will ich aber noch wissen, wie es denn eigentlich weitergeht. Also du hast vorher schon mal gesagt, ihr habt einen Blog, wo man mitdiskutieren kann. Und ja, und dass ihr auch gesagt habt, dieser Gesetzesvorschlag soll sich auch noch verändern oder ihr wollt ihn auch verändern. Wie kann man sich da einbringen? Wie sieht das bei euch aus? Was ist da geplant von eurer Seite?
Wie du zu Recht sagst, es ist ein Vorschlag. Hm. Immerhin beschlossen vom DGB-Bundesvorstand, also er ist auch...
hat schon etwas Gewicht.
Es hat schon, schon etwas Gewicht und Form. Hm. Aber es ist ein Vorschlag. Und wir haben diesen Blog aur-blog.eu eingerichtet, damit die Beschäftigten, damit die Betriebsratsmitglieder, damit die Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter sich beteiligen können und sagen können, nein, das würde ich völlig anders machen oder das finde ich gut. Also wirklich, wir sind da offen und wir haben noch nicht abschließend festgelegt, wie wir das verarbeiten, aber wir wollen, das haben wir gestern in der Redaktionskonferenz des Blogs besprochen, wir wollen jetzt eine Zwischenauswertung machen. Und es gibt eben Themen, die sind besonders virulent.
Welche sind das?
Das ist zum Beispiel die Betriebsratsvergütung, das ist die Grundlagen der Betriebsratsarbeit, also sprich Freistellungen. Das sind die Betriebsversammlungen vor allen Dingen, wie die durchgeführt werden.
Also diese Hybridveranstaltungen.
Ja, ja. Und das ist auch irgendwo nachvollziehbar, dass weniger über Mitbestimmungsrechte diskutiert wird, weil man da eben sagen würde, ja, gut, Mitbestimmung bei strategischen Entscheidungen, ja, hätte mir geholfen, hätte mir geholfen Fort Saarlouis, dann wäre das Werk nicht stillgelegt worden vielleicht, oder auch Conti-Werk in Aachen, wenn man da hätte mitreden können. Aber das ist klar, dass da nicht so viel diskutiert wird.
Weil da kann man einfach nur sagen, ja, finde ich gut.
Genau, genau. Während bei den anderen Fragen wird sehr differenziert diskutiert. Ja. Das werden wir auswerten und dann werden wir das mit der Empfehlung an den DGB rangeben. Und bei den Vorschlägen, da sind eine Reihe von Vorschlägen, auch aus der Fachwelt, die erwägenswert sind. Wir haben auch zum Teil, ich meine, so einen Gesetzentwurf zu machen, ja, das ist nicht so, als ob man eine Gewerkschaftstagsentschließung macht, wo man Überschriften reinschreibt, sondern da muss man im Detail sauber arbeiten. Und da haben wir natürlich auch mal ein paar Redaktionsfehler drin. Da wird was wiederholt, was eigentlich schon klar war oder so. Das werden wir auch begleichen, dass es richtig schick wird. Und dann wird es irgendwann, Ende diesen Jahres oder Anfang nächsten Jahres bei der Bundesregierung hoffentlich ja die Initiative zum digitalen Zugangsrecht geben, zum Offizialdelikt bei Betriebsratsbehinderungen, also diese Fragen und auch die Evaluierung des Betriebsrätemodernisierungsgesetzes. Und das ist der Zeitpunkt, wo auch unsere Vorschläge mit reinkommen müssen. Und ich meine, da es nicht immer nur auf die Kraft der Argumente ankommt, kann es sein, dass nicht alles realisiert wird, was wir vorgeschlagen haben.
Und aber dafür, dass das umgesetzt oder dass möglichst viel davon umgesetzt werden kann, dafür können wir ja auch ein bisschen was tun. Und wie wir das machen können, das werden wir dann auch nochmal an einer anderen Stelle weiter besprechen. Aber dann erstmal ganz herzlichen Dank, Thomas, dass du da warst, dass du hier Rede und Antwort gestanden hast. Ich habe für mich auch nochmal einen wunderbaren, super Einblick bekommen. Ganz, ganz herzlichen Dank. Und ich beende jetzt einfach den Podcast auch nochmal mit den Worten, wie unsere alte Podcast-Reihe immer hieß, Mitbestimmung macht was. Also macht was. Ja. Tschüss, Thomas. Vielen Dank. Ciao.